Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Runner's World Podcasts. In Folge 158 geht es um ein Thema, das sich viele von euch sehr häufig wünschen und zu dem uns sehr viele Fragen erreichen. Laufschuhe. Mein Kollege Martin hat das E-Mail-Postfach unseres Leserservice einmal nach euren häufigsten Fragen durchforstet und sie unserem wahren Laufschuhexperten Urs und auch mir gestellt. Welche Größe brauche ich in einem Laufschuh? Sind Carbon-Schuhe nur etwas für die Elite? Welche Modelle trägt eigentlich die Redaktion? Dürfen Laufschuhe in die Waschmaschine? Diese und viele weitere Fragen besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß beim Anhören.
Heute werden wir uns einem ganz originellen Thema in diesem Podcast widmen, dem Thema Laufschuhe. Nein, tatsächlich ist es ja so, dass uns, ich übertreibe es nicht, aber fast täglich Mails, Anfragen zum Thema, rund ums Thema Laufschuhe erreichen. Viele von denen kennen wir natürlich über die Jahre, aber wir sollten niemals voraussetzen, dass das, was da gefragt wird, nur weil wir es ausreichend oft schon beantwortet haben, nicht da draußen euch alle ganz viele Läuferinnen und Läufer interessiert. Und ich habe mich jetzt mal hingesetzt und habe im Vorlauf dieses Podcastes unseren Mail-Account laserservice@runnersworld.de gefloht nach den meistgefragten Fragen unserer Leserinnen und Leser zum Thema Laufschuhe. Und mir gegenüber sitzen jetzt die beiden Laufschuh-Experten schlechthin. Einmal links Urs Weber, mein lieber Kollege, der seit Jahrzehnten rund um dieses Thema, was Urs sich Gedanken macht und forscht auch und auch unsere Testläuferinnen und Testläufer betreut. Und neben ihm der Kollege Henning, der derjenige unter uns ist, der definitiv die meisten Laufkilometer gerade in Laufschuhen abschrubbt, der jeden Tag ein bis zweimal in Laufschuhen unterwegs ist und deswegen so aktuell von uns die meiste Testerfahrung hat bei dem Thema.
Also ganz klar, ich laufe derzeit nur einmal am Tag.
Ihr dürft heute in dieser Folge nur sprechen und antworten, wenn ihr gefragt werdet.
Jawohl, Herr Grüning.
Machen wir.
Genau. Nein, tatsächlich, ich habe mir jetzt diese Mühe gemacht.
Das wussten wir vorher nicht, Urs, nee, ne? Sonst hätten wir uns darauf nicht eingelassen.
So, ihr Lieben.
Wird das ein Quiz nach Punkten?
Nein, das wird,
müssen wir wissen, wie schwer.
Ihr wisst doch eh alles zu dem Thema. Also, da geht es ja nicht um richtig oder falsch. Nee, oder ihr wisst das alles.
Achso, es werden uns Fragen gestellt, aber es geht nicht um richtig oder falsch.
Nein, das ist interessant. Nein, überhaupt nicht.
Nee, aber müssen wir so Details wissen, wie schwer
gar
ist
nicht,
der
das ist kein Quiz, mein Freund. Es geht um Laufschuhwissen, was ihr jetzt bitte transparent macht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht um die Basics.
Nutzwerte.
Sollen wir mit den Basics beginnen oder wollt ihr lieber
die... Ich bin tatsächlich auf die meistgestellten Fragen gespannt, okay, die du da jetzt rausgesucht hast von dem Account.
Ja, das sind Basics.
Okay, ich würde dafür plädieren, dass Urs, der ja der wahre Experte ist, immer antwortet und ich nur nicke. Das wird ein sehr interessanter Podcast dann von meiner Seite.
Ja, und ich kommentiere
aus.
Dann. Er nickt. Ja, sehr oder gut. Er schüttelt den Kopf.
Ja, komm, dann legen wir mal
so,
los.
Genau, lange Vorrede, jetzt geht's los. Also die meistgestellten Fragen, teilweise echt Basics, und wir kämen niemals auf diese, aber wie so oft, also ganz viele wird es beschäftigen. Sollten Laufschuhe enger oder lockerer sitzen als normale Straßenschuhe? Ich finde das eine gute Frage.
Boah, ja, sehr gute Einsteigerfrage tatsächlich.
Darauf einen Kaffee.
Ohne zu weit auszuholen, zur Passform von Laufschuhen. Es gibt so ein paar Grundregeln bei Laufschuhen, die man beachten sollte, wie sie sitzen sollten. Und das führt gleich zum Thema dann Funktionalität und wie sich der Fuß im Schuh verhält. Weil du eben jetzt diese schöne Einführung gemacht hast, vielleicht den Satz noch zuvor. Also wir beschäftigen uns ja mit Laufschuhen wirklich von der praktischen Seite her. Klar, untersuchen wir auch mal was oder gehen auch mal in ein Labor, nutzen auch Laborwerte, ja. Aber tatsächlich geht es uns ja immer darum, wenn wir Laufschuhe empfehlen oder Laufschuh-Tipps geben, dass wir das von einer sehr pragmatischen Art und Weise angehen. Und vielleicht das noch als Vorbemerkung, weil das Thema Laufschuhe ja so ein riesiges ist, weil es einfach so viele Laufschuhe gibt, versuchen wir immer mit unseren Tests alles möglichst auf einfache Regeln und Formeln runterzubrechen. Auch weil wir natürlich wissen, dass die Zahl der Laufschuhe immer größer wird und mithin vielleicht auch die Auswahl. Und da fangen wir immer grundsätzlich an, dass wir sagen, ja, es gibt mehr Auswahl, aber das ist gut, weil je mehr Schuhe es gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für den Einzelnen, dass er das für sich passende Paar Schuhe findet. Und am Ende des Tages ist es ganz einfach, weil das wichtigste Kriterium ist die Passform. Das heißt, ich muss den Schuh anziehen und er muss an meinem Fuß gut sitzen. Das ist das oberste, allerwichtigste Kriterium, was über allem steht. Und da sind wir jetzt bei der Frage, der Fuß muss sich richtig wohlfühlen im Laufschuh. Das heißt, weder zu eng noch zu locker. Aber die eine goldene Regel gibt es, es sollte auf jeden Fall vorne vor dem längsten Zeh eine Daumenbreite Platz sein. Ah,
das war eine auch der weiteren meistgestellten Fragen. Gilt diese komische Einfingerbreit-Platz-Regel vorne wirklich? Fragte eine Petra.
Ja, ich würde es als Grundregel immer bestehen lassen, immer. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also wenn jetzt ein Mittelstreckler auf der Bahn läuft, dann wird er seinen Schuh nicht, eventuell sogar einen Spike, nicht eine halbe Nummer größer nehmen oder so. Aber für uns Langstreckenläufer, für uns Hobbyläufer gilt, einen Laufschuh immer eine Daumenbreite länger zu nehmen. Also eine Daumenbreite muss Platz sein, vorne vor der längsten Zehe im Schuh, damit der Fuß in der Dynamik, also in der Belastung des Laufens Platz hat, um sich auszubreiten. Und es gibt diesen, kommen wir vielleicht später noch drauf, diesen Großzehen, diesen Zehengreifreflex, wo sich die Zehen in den Boden greifen, was man sehr schön sieht, wenn man barfuß läuft, zum Beispiel am Strand und sich dann den Fußabdruck ansieht, dann sieht man, dass der Fußabdruck sehr schön plan ist, aber da, wo die Zehen sind, da ist der Sand so aufgewühlt. Das ist dieser Greifreflex. Und der passiert automatisch bei jedem Schritt und dafür brauchen wir ein bisschen Platz vorne im Schuh und deswegen sorgen wir immer mit dieser Daumenregel dafür, dass dieser Platz auch gegeben ist.
Jetzt mal Hand aufs Herz, Henning. Haben bei dir die Laufschuhe, also du bist ein Marathonläufer, der 2,40 Marathon läuft, roundabout, also ein richtiger Leistungsläufer. Haben bei dir die Schuhe vorne einen Daumenbreit Platz?
Das hängt sehr davon ab, in welcher Größe Urs mir die Schuhe hinstellt. Weil ich teste ja viele Schuhe für uns und mal passen die perfekt, genau in dem Sinne, dass ich vorne genug Platz habe und nicht vorne anstoße, auch wenn ich sehr lange unterwegs bin und der Schuh im Zweifel ein bisschen anschwillt. Das ist nämlich auch noch ein Aspekt, wenn man eine Stunde in so einem Schuh läuft, mag das was anderes sein, als wenn man 3-4 Stunden in so einem Schuh läuft und im Zweifel, wenn es besonders warm ist, merkt man auch, dass der Fuß so ein bisschen mehr Volumen bekommt. Aber ja, ich achte schon darauf, dass ich vorne nicht anstoße, zumal, und das möchte ich noch ergänzen zur ersten Frage, beim Traillaufen, finde ich, ist die Passform und der Halt des Fußes im Schuh nochmal viel, viel wichtiger als auf der Straße, weil auf der Straße in der Ebene läuft man geradeaus, hat man eine Kurve, läuft wieder geradeaus, aber auf dem Trail, da hat man die Bewegung, die seitlich ist, man läuft hoch, man läuft runter und gerade wenn man ein längeres Stück bergab läuft, möchte man nicht, dass der Fuß im Schuh nach vorne rutscht und man mit den Zehen vorne anstößt. Deswegen ist da ein Halt des Mittelfußes, des Fußspannes extrem wichtig und dann auch noch eben die passende Größe. Also das sollte man auf jeden Fall beachten und ausprobieren beim Kaufen, weil es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn man eine Stunde oder zwei irgendwie bergab läuft und ständig mit den Zehen vorne anstößt, weil dann hat man keine Zehen mehr am Ende.
Ja, ich bin gerade die ganze Zeit am Kopfnicken, weil beim Trailschuh kann es sogar wirklich gefährlich dann auch sein. Wenn der Trailschuh zu groß ist, dann stößt man auch vorne immer mit den Zehen, also mit der Zehenbox irgendwo an. Im Zweifel riskiert man damit sogar einen Sturz, weil der Schuh zu groß ist. Und man hat das in der Motorik nicht einprogrammiert, dass der Schuh größer ist. Das ist wie, wenn man mit zu großen Schuhen versucht, zum Beispiel eine Treppe hochzugehen. Da wird man immer stolpern.
Mit Schwimmflossen.
Ja, etwa. Das ist ein übertriebener Vergleich, aber passt durchaus, weil man einfach seine eigenen Körpermaße kennt. Ne? Und wenn etwas am Körper irgendwo darüber hinausragt, und gerade beim Schuh, dann stolpert man. Ne? Und gerade beim Trailschuh ist das dann verheerend. Ne?
Ja. Aber ich glaube, worauf wir uns einigen können, das Wichtigste ist, dass der Schuh komfortabel ist, dass man ihn anzieht und sich wohlfühlt. Und wenn man das Gefühl hat, der passt, dann ist es in der Regel auch der Fall. Wenn man merkt, schon beim Anziehen irgendwie im Laden, da drückt irgendwas, dann sollte man entweder einen anderen Schuh wählen, weil wie du sagtest, es gibt ja genug andere Modelle, oder halt versuchen mit der Größe was zu ändern, ein bisschen größer hinwählen.
Ja, das ist mir gerade am Anfang so wichtig, dieses Passformkriterium und gerade dieses Komfortkriterium, das wird sogar von führenden Biomechanikern auf der Welt auch mittlerweile ins Feld getrieben und gesagt, das ist das Wichtigste.
Hört sich unheimlich banal an.
Ja, tatsächlich, ist auch so, ja.
Nächste Frage, Top 10 der meistgefragten. Welche Rolle spielt mein persönlicher Laufstil bei der Auswahl des richtigen Schuhs?
Oh, gute Frage. Müsste man sehr komplex beantworten.
Darfst du hier nicht.
Kurze Frage, kurze Antwort, spielt eine große Rolle.
Henning, wir gehen mal kurz raus, während du es antwortest.
Und nicken aber derweil einfach weiter.
Wir gehen mal kurz raus Stunden. Und trinken noch einen weiteren Kaffee. Nein, ja, versuch's so ein bisschen auf den Punkt
also das,
zu bringen. Ja,
also das eigentlich die wesentlichsten Unterschiede, die wir so machen in der Praxis, sind ist das Abrollverhalten des Fußes beziehungsweise das Landeverhalten. Ne? Also wir unterscheiden in der Praxis, auch wenn es da immer dann Übergänge gibt, in der Praxis unterscheiden wir so den Fersenaufsetzer vom Mittelfußaufsetzer und Vorfußaufsetzer. Die meisten Läufer, und das ist das Gute der Nachricht, die meisten Läufer landen tatsächlich mit der Ferse zuerst, mit der Außenkante der Ferse zuerst und rollen dann über den gesamten Fuß ab, sprich über die gesamte Sohlenlänge des Schuhs. Und für dieses Abrollverhalten biomechanisch sind die allermeisten Trainingslaufschuhe ausgelegt. Ne? Und die Sonderformen, klar, müssen wir jetzt kurz nennen, also das Mittelfuß, gerade das Vorfuß aufsetzen, für die hat sich in der Praxis gezeigt, dass für diejenigen Laufstile eher so eine gebogene Leistenform des Schuhs in Frage kommt. Das heißt, wenn der Schuh von der Ferse bis zur Zehenspitze so leicht gekrümmt ist, wenn man sich die Sohle anschaut, dann nennt man das eine gekrümmte Leistenform und die entsprechen dann dem biomechanischen Abrollverhalten eher. Aber wie gesagt, die meisten Schuhe sind auf dieses Fersenlaufen ausgelegt, was die meisten von uns im Trainingslauf oder auch bei längeren Strecken durchführen.
Also der Laufstil hat einen entscheidenden Einfluss auf die richtige Wahl meines Schuhs.
Genau, auf jeden Fall hat der Laufschuh da einen wichtigen Aspekt oder muss eben dem Laufstil entsprechen. Worauf wir vielleicht dann noch gesondert zu sprechen kommen, sind dann die biomechanischen Besonderheiten, die man früher sehr viel mehr beachtet hat oder betont hat als heute, also die sogenannte Überpronation oder Supination.
Ja, sag dazu, ich jetzt mal an dieser Stelle.
Ja, ehrlich gesagt, ich bin eigentlich ganz froh, dass man es heute nicht mehr so stark thematisiert. Also wir haben tatsächlich früher auch, also auch weil das von der Industrie häufig thematisiert wurde, früher haben wir stark so Schuhe empfohlen für Leute, die überpronieren. Tatsächlich muss man aus heutiger wissenschaftlicher Kenntnis sagen, dass man da einem Irrglauben aufgesetzt ist. Also man dachte, es gäbe so einen perfekten Abrollvorgang des Fußes. Vor allen Dingen dachte man lange Zeit, so diese Pronationsneigung, das sei etwas Schädliches, ne? Also es sei etwas ganz bedeutend gesagt Falsches.
Ne? Wir müssen, glaube ich, kurz nochmal sagen, was ist Pronation, was ist Überpronation?
Also Pronation aus der Praxis heraus erklärt, ist, wenn der Fuß beim Abrollen übermäßig nach innen knickt. Das ist die Überpronation. Und jetzt wird's gleich kompliziert, denn die Pronationsbewegung ist eine natürliche Bewegung des Fußes, die jeder Mensch hat oder haben sollte. Und damit fängt der Fuß das Körpergewicht ab. Mhm. Also der Fuß dreht so ein bisschen nach innen. Das sieht man tatsächlich auch beim Laufen, wenn man sich mal von frontal oder von hinten, meistens schaut man dann den Fußabrollvorgang an und dann kann man sehr deutlich erkennen, dass der Fuß leicht nach innen dreht. Da gibt es verschiedene Variationen natürlich bei jedem, aber der Fuß senkt sich im Abrollvorgang nach innen und dämpft dadurch das Körpergewicht ab. Und das ist die sogenannte natürliche Pronation. Das ist eine Pronation, ist eigentlich eine Drehung. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den ausgestreckten Arm vors Gesicht halte, um die Uhr abzulesen, dann drehe ich den Arm. Das ist auch eine Pronation. Ne? Mhm. Und was Gleiches passiert eben mit dem Fuß. Wenn der abrollt, der dreht sich leicht nach innen. Deswegen haben wir auch das Längsgewölbe unterm Fuß. Das senkt sich dann auch ab. Das ist auch ein Dämpfungsvorgang und das ist natürlich. Ne? Das soll auch so sein.
Und selbst wenn das relativ ausgeprägt ist, also optisch ausgeprägt ist, ist es nicht per se etwas Schlimmes.
Ganz genau. Und jetzt kommen wir zu den Schuhen, weil daher kam ja jetzt eben die Frage, die Schuhe sollen eben diese Pronation gerade nicht verhindern. Ne? Also früher hat man dann eben diese Überpronationsstützen gehabt. Und da hat sich gezeigt, die sind in ganz vielen Fällen eher schädlich, weil sie eben denn den Abrollvorgang so beeinflussen und so verändern, wie es der Körper, wie wir es nicht gewohnt sind. Und alles, was eine Veränderung herbeiführt, führt potenziell auch nur zu einer Verletzung. Und das andere Wichtige und das vielleicht sogar der wichtigere Teil der Nachricht, man hat nämlich gesehen bei biomechanischen Reihenuntersuchungen, dass die sogenannten Überpronierer gar nicht häufiger verletzt sind als die Normalpronierer. Also sprich, eine Überpronation ist kein Verletzungsrisiko.
Das ist eine entscheidend neuere Erkenntnis, ja, wobei neu ist.
Die ist gar nicht so neu, nee. Also die gibt es tatsächlich mittlerweile seit 10 Jahren,
ja.
Aber die hat sich immer noch nicht komplett durchgesetzt. Also da muss man tatsächlich auch sagen, kritisch anmerken, das war jahrelang ein ganz stark ins Feld geführtes Argument für die sogenannten Überpronationsstützen und Pronationsschuhe. Und das haben viele Hersteller auch genutzt, um sehr stabile Schuhe zu vermarkten, die dann, Klammer auf, ein bisschen teurer waren als die anderen Modelle auch, Klammer zu. Und zum Glück, wie gesagt, haben wir uns heute davon weitgehend entfernt. Und übrigens, das war auch, also diese Erkenntnis, dass das eine Interpretation war, die hat bei uns auch bei Runner's World schon vor 10 Jahren dazu geführt, dass wir uns von den klassischen Schuhkategorien getrennt haben bei der Darstellung unserer Laufschuhtests oder überhaupt auch beim Testen von Schuhen.
Ganz spannend, da schließt auch dann direkt die Frage an, wie kann ich meinen Laufstil sinnvoll ermitteln? Muss es ein Laufbahntest sein? Was ist mit dem Abrollverhalten des Fußes? Wie kann ich das individuell ermitteln? Das war auch eine Frage, die mehrfach kam.
Ja, das gibt's auf sehr vielen verschiedenen Stufen. Also erstmal ist es eine gute Frage, weil sich selbst in der Bewegung zu sehen und zu wissen, wie man sich bewegt, ist immer gut. Also auch ohne jegliche Interpretation, ne? Also das darf man, ich würde immer jegliche Wertung erstmal rauslassen, sondern das kann tatsächlich auf allerniedrigstem Niveau anfangen und bis zu einer 4D-Analyse im Lauflabor gehen, ne? Aber tatsächlich, der erste Schritt ist schon, dass man sich gegenseitig mal Feedback gibt, durch einen Laufpartner, Laufpartnerin oder in einer Laufgruppe. Besser natürlich noch, wenn das dann jemand macht, der so ein bisschen Erfahrung hat. Die nächste Stufe sind dann Aufnahmen, die man durchaus mal mit dem Smartphone einfach machen kann und dann in Zeitlupe ablaufen lässt. Und es führt tatsächlich sehr viel Selbsterkenntnis dazu, wenn man sich selbst mal laufen sieht und dann so, da gibt's ganz häufig so Aussagen, ach ja, das habe ich schon immer irgendwie gedacht, dass das so ist, aber jetzt sehe ich es mal. Oder wenn am besten noch jemand anders einem das Feedback gibt hier und sagt, zum Beispiel hier, guck mal, dein linker Arm schwenkt viel mehr als der rechte Arm, ist dann häufig bei Linkshändern so. Das ist einfach eine Erkenntnis, die einem hilft, irgendwie vielleicht auch später mal eine richtige Produktauswahl zu treffen.
Aber Abrollverhalten des Fußes ist natürlich dann schon schwieriger zu erstens aufzunehmen und dann auch zu beurteilen.
Ja, auf jeden Fall ist auch dann die nächste Stufe. Aber auch da kann man tatsächlich mit dem eben schon zitierten Fußabdruck im Sand beginnen oder beim Barfußlaufen. Dann natürlich mit dem Laufen im Schuh und sich da auch gegenseitig dabei beobachten. Da sieht man auch schon sehr viel. Also zum Beispiel, was wir eben angesprochen haben, diese Pronationsneigung. Wie stark ist die ausgeprägt? Wie flexibel sollte da der Schuh sein? Das kann man sehr gut auch so mit bloßem Auge schon erkennen. Aber dann gibt es eben die Ausbaustufen, das eben tatsächlich mit einer Kamera am besten zu machen, die man dann auch in Slow Motion abspielen kann. Dann auch auf einem größeren Bildschirm. Gleichzeitig muss ich da auch sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von Laufbandanalysen, weil das Laufen auf dem Laufband sich dann doch meistens stark davon unterscheidet, wie man tatsächlich dann...
Weil ungewohnt.
Genau, weil es ungewohnt und zu schmal und das Laufband federt dann auch anders als der Untergrund, auf dem man sonst läuft. Deswegen ist das gar nicht so sehr aussagekräftig.
Generell ist es ja schwierig, wenn man Leuten sagt, jetzt lauft mal und wir nehmen das auf für eine Analyse, weil in dem Moment, in dem sie sich beobachtet fühlen, sie ganz anders laufen, als sie eigentlich laufen würden. Also wir merken das immer, wenn wir in unserem Runner's World Camp die Laufstilanalysen machen, die wir jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich anbieten, weil wir auch erkannt haben, es ist gar nicht so entscheidend. Früher haben wir das häufiger gemacht. Jetzt wirklich nur noch, wenn die Leute ganz gezielt auf uns zukommen und sagen, hey, könnt ihr mal über meinen Laufstil drüber schauen? Aber wenn man sie dann filmt dann laufen sie ganz anders als noch in den Minuten davor und in den Minuten danach. Dann haben sie auf einmal einen Armschwung, dann haben sie die Hände wie Sprinter angespannt, dann fersen sie an und nehmen das Knie mit, all das, was sie beim normalen Laufen im Zweifel gar nicht tun. Und da ist es dann auch immer fraglich, was bringt einem diese Momentaufnahme und was möchte man wirklich erreichen, wenn man sich mal sein eigenes Laufverhalten angeschaut hat, weil wir raten ja auch eigentlich dazu, gar nicht so viel zu verändern. Also das natürliche Laufverhalten, das, was wir über im Zweifel ja auch Jahrzehnte, die wir leben, uns irgendwie angeeignet haben, umzustellen, im Zweifel noch mit der Brechstange zu sagen, ich laufe jetzt auf dem Vorfuß, weil vorher war ich Rückfußläufer und ich habe gehört, Vorfußlaufen ist besser. Das kann nicht funktionieren. Das kann auch nicht gut funktionieren. Es gibt zwar immer so ein, zwei Beispiele, die dann um die Ecke kommen und sagen, ich habe meinen Laufstil umgestellt. Aber eigentlich ist es nicht ratsam, weil da kann so viel schieflaufen, weil man sein komplettes System, was über Jahre funktioniert hat, dann auf einmal umwirft, mit welchem Sinn und Zweck auch immer. Ich bin da kein großer Fan von. Also ja, wenn man irgendwelche Probleme hat oder Auffälligkeiten sieht, Leute darauf hinweisen, beispielsweise die Handhaltung, dass sie ein bisschen entspannter sind oder wenn sie mit dem Oberkörper sehr aufrecht sind oder im Zweifel sogar ein Hohlkreuz haben, kann das daran liegen, dass einfach die Hüftbeweglichkeit eingeschränkt ist und dass man dann damit arbeitet und dann da mit so kleinen Schritten ein bisschen was verändert. Aber eher passiv und nicht aktiv sagt, ich ändere jetzt meinen Laufstil in die und die Richtung.
Ja, auch wichtiger Hinweis, ist ja auch so ein bisschen, Urs, von dir auch mitgetrieben, Runner's World Philosophie, ne? Dass wir eigentlich seit Jahrzehnten sagen, auch während der Vorfuß- und Barfußlauf-Hype so entstanden ist, dass wir gesagt haben, Umstellung ist immer problematisch, genauso wie du, Henning, es jetzt auch benannt hast.
Haben wir tatsächlich damals auch feststellen können, als es diesen starken Trend zur Barfußtechnologie gab, dass es tatsächlich einen großen Anstieg gab der Verletzungen. Ne? Und da eben aus den Gründen, die Henning gerade beschrieben hat, da alles, was man so versucht, bewusst mit der Brechstange zu verändern, das geht meist schief. Ne? Also sind gerade die Sachen so, die man eher indirekt dann verändern kann. Ne? Also was Henning auch gerade sagte, dass man so Haltungsveränderungen herbeiführen kann. Also gerade sehr viele Leute sind heute, sitzen viel am Schreibtisch und haben dann eine entsprechende Körperhaltung, ne? Und dann laufen sie nicht aufrecht. Also gerade wenn man dann so Lauftreffs hat am Abend oder so, dann merkt man ganz häufig, dass die Hüftstellung sehr eingeknickt ist oder auch die Schultern nach vorne rollen. Und sowas kann man verändern, so unbewusst, ne? Dass man einfach mal zum Beispiel, wenn man einfach mit einem Finger, mit dem Zeigefinger mal so ganz leicht hinten in die Mitte des Kreuzes zwischen den Schulterblättern einfach mal reinpiekt, dann merkt man bei den Leuten sofort, 3 Zentimeter richten die sich auf, die werden 2 Zentimeter in der Körpergröße größer und merken das unterbewusst, dass sie gar nicht gerade aufgerichtet laufen, sondern dass sie einknicken, wie am Schreibtisch sitzend. Das sind so Sachen, die kann man ändern, ne, mit ganz leichten Sachen. Aber jetzt bewusst den Laufstil umzustellen auf eine andere Landeform oder so, davon halte ich tatsächlich so für Hobbyläufer auch gar nichts. Ne. Also das führt eher zu Problemen und Verletzungen. Und diejenigen, die das schaffen, die machen das meistens mit einem sehr, sehr großen Aufwand. Gehört viel Kraft- und Stabilisationstraining dazu. Und nicht zuletzt, das darf man auch nicht vergessen, da gehört auch eine gewisse Körperkonstitution dazu.
Jetzt kommen die Fragen, auf die wir niemals kommen würden, aber umso wichtiger sind sie. Nein, wirklich, tatsächlich. Gibt es Unterschiede zwischen Schuhen für kurze und lange Distanzen?
Ja.
Ja, Antwort.
Gut, okay, fertig. Gut.
Naja, also Urs hat es ja eben schon gesagt, ein Mittelstreckler läuft im Zweifel in Spikes auf der Bahn und ein Marathonläufer läuft inzwischen in eher sehr stark gedämpften Schuhen, die ja auch gerne mal eine Carbonplatte haben. Da hat sich ja auch in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Ich weiß noch, als ich vor knapp 11 Jahren meinen ersten Marathon gelaufen bin, habe ich darauf geachtet, einen möglichst leichten Schuh zu wählen. Weil ich dachte, ein leichter Schuh, und das war damals Usus, ein leichter Schuh ist vorteilhaft, weil man muss den ja über 42 Kilometer mit sich herumschleppen. Und bei jedem Schritt ist mehr Gewicht, macht einen langsamer. Und dieser Schuh war sehr leicht, aber auch sehr, sehr dünn und sehr hart. Und ich erinnere mich noch, wie mir meine Waden geschmerzt haben. Und nun bin ich gestern den Frankfurt-Marathon gelaufen. Ich habe meine Frau begleitet und nach 42 Kilometern tun mir nun nicht die Waden weh, einfach weil ich einen relativ gedämpften, sehr komfortablen und trotzdem sehr schnellen und leichten Schuh gelaufen bin. Da hat sich einfach sehr, sehr viel getan. Die Schuhe sind heute viel universeller, sodass ich heute sagen würde, so groß sind die Unterschiede nicht mehr, ob ich jetzt 10 oder 40 Kilometer oder gar 100 Kilometer laufe. Die Schuhe, die Dämpfungsmaterialien sind komfortabel, reaktiv, sie sind leicht. Und dann hängt es noch davon ab, ja, möchte ich einen Schuh haben, der eine Carbonplatte hat, der einen richtig nach vorne bringt, oder möchte ich eher so einen gemütlichen Schuh haben, der noch ein bisschen mehr dämpft?
Ja, da schließt direkt die nächste Frage an. Gibt es Unterschiede zwischen Schuhen für Amateure und Profis?
Oh, ah, da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir einer Meinung sind, Urs. Fang du mal an.
Na, ich würde die Frage jetzt tatsächlich auch ein bisschen beziehen auf die Frage, für wen sind die Carbon-Schuhe geeignet? Ne? Denn in die Richtung tendiert ja die Frage, Amateure und Profis, also da geht es ja um Geschwindigkeit. Und ich würde die Frage vielleicht mal von der Spitze her beantworten. Also es gibt tatsächlich Schuhe, die sind konstruiert für schnelles Lauftempo. Und schnelles Lauftempo im Elitebereich, du sagtest gerade, Henning, gestern Frankfurt-Marathon, die laufen halt bei den Männern unter 3 Minuten Tempo, bei den Frauen knapp darüber. Aber in dem Tempobereich werden tatsächlich andere Schuhe gelaufen oder können andere Schuhe auch gelaufen werden, als in dem Tempobereich von einem Marathon, wenn ich den im, 5 Minuten 30, 6 Minuten oder langsamer Schnitt laufe. Und das sollte man auch beachten, ja. Also die Schuhe sind anders konstruiert, das Abrollverhalten dieser Schuhe ist anders und das Reaktionsvermögen der Mittelsohlen. Und nicht zuletzt, das wird häufig mittlerweile eigentlich zu wenig beachtet, tatsächlich sind auch die sehr gut trainierten Läufer, also bei den Männern findet man da keinen, der mehr als 65 Kilo wiegt, im Vorderfeld eines Marathons. Und bei den Hobbyläufern, wenn man 4,5 Stunden sich einen Marathon anschaut oder auch, ich sag mal, so einen ganz normalen 5 Kilometer Citylauf oder so, bei den Hobbyläufern, da ist das Körpergewicht halt einfach höher. Ne? Also das ist gar nicht, muss man gar nicht bewerten, aber dafür sind dann eben auch andere Schuhe geeignet, ja.
Trotzdem gibt's ja die Untersuchungen, die zeigen, dass gerade langsamere Marathonläuferinnen und Läufer von den Carbon-Schuhen noch mehr profitieren als im Zweifel austrainierte Topathleten, wo man dann eine Laufökonomiesteigerung von 2-3% sieht bei den Tops, die eben mit 3 Minuten pro Kilometer laufen, und bei denen, die im Zweifel mit 5-6 Minuten pro Kilometer laufen, die haben eine Laufökonomiesteigerung, also einen geringeren Sauerstoffbedarf bei gleichem Tempo von 6-8%. Da ist aber immer die Frage, kriegen sie das über die Distanz gebracht, ne? Weil es ist halt nur eine Momentaufnahme im Labor auf dem Laufband in einem, keine Ahnung, Zeitraum von, wie lange dauert so eine Untersuchung, ein paar Minuten, die man dann auf dem Laufband läuft. Der Marathon dauert aber natürlich Stunden, und man sieht das dann schon, wenn man langsamere Läuferinnen und Läufer hat, die einen beispielsweise so extremen Schuh wie den Alpha Fly laufen, die kippen und knicken sehr stark damit ein. Dann sind wir wieder bei der Pronation. Und das ist eine natürliche Bewegung, wie du ja eben auch geschildert hast. Aber es ist natürlich in so einem sehr weichen Schuh, der einem kaum Stabilität, Führung bietet, dann im Zweifel weniger vorteilhaft auf die Dauer, als wenn sie einen normalen Dauerlaufschuh nehmen würden. Das ist dann immer die Frage, kriege ich den Schuh über die Distanz gebracht. Das ist Vergleich wieder, wie man es so oft bringt, irgendwie mit einem Rennsportwagen und einem normalen Wagen. Mit einem Rennsportwagen kann man sehr, sehr schnell fahren, aber irgendwann ist der Tank im Zweifel alle und man muss wieder auftanken. Und er ist unpraktisch bei, keine Ahnung, Bordsteinen und Schlaglöchern, und mit einem normalen Kombi kommt man von hier bis in die Alpen und muss nicht einmal auftanken und muss sich nicht so viele Gedanken machen, wo fahre ich lang. Also das ist immer ein schmaler Grat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Carbon-Schuhe nur von ganz, ganz schnellen Leuten getragen werden sollten. Ich glaube, die anderen können davon auch profitieren. Aber die Frage ist dann wirklich, wie sehr und wie schwer ist derjenige, diejenige? Ist ein bisschen individueller.
Ja, Thema Carbon-Schuhe, kommt da noch eine Frage?
Ja, da kommt noch jede Menge nachher. Das habe ich aber hier unter Nerdwissen.
Bislang war noch kein Nerdwissen.
Nein, überhaupt nicht. Nee. Ganz nach hinten getan. Wir sind bei den Basics, Leute.
Ja, gut, aber dann machen wir weiter. Dann lass mich einen Satz noch anfügen bei der Frage, weil das genau richtig ist, was Henning eben sagte. Also Carbon-Schuhe sind natürlich auch für den Hobbyathleten mittlerweile, muss man sagen, da gibt es einen großen Unterschied. Das war vor 4-5 Jahren noch nicht so geeignet. Also Carbon-Schuhe, ja, aber es kommt drauf an, wann. Und wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass 80-90% der Strecken, der Kilometer, die gelaufen werden, werden von Hobbyläufern zurückgelegt im Training. Und dazu braucht es keinen Carbon-Schuh, sondern einen ganz normalen Trainingsschuh.
Ja, können wir vielleicht noch ausufernd hinten raus dann beantworten. Was ist eigentlich, auch das so eine Frage, die wir jetzt niemals stellen würden, aber was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem billigen und einem teuren Laufschuh? Also was macht den Unterschied
aus? Der Preis.
Nee, was macht den Unterschied aus, war vermutlich gemeint. Danke, Henning.
Gerne.
Der Preis.
Ja, objektiv ranzugehen ist gar nicht so leicht, weil wie setzt sich ein Preis eines Laufschuhs zusammen, ist jetzt dahinter die Frage. Aber natürlich, je aufwendiger eine Laufschuhforschung ist und je aufwendiger ein Laufschuh gearbeitet ist, desto teurer wird er auch. Und in Laufschuhen, das muss man tatsächlich mal festhalten, steckt sehr, sehr viel Forschungsleistung dahinter. Es gab mal tatsächlich den Vergleich, dass Laufschuhe besser erforscht sind als ein Formel-1-Rennwagen. Und ich glaube, da ist sogar was dran. Also wenn man das sieht, welchen Forschungsaufwand die großen Hersteller in ihren eigenen Labors, in ihren eigenen Entwicklungsabteilungen machen, das ist riesig. Da arbeiten wirklich Spezialisten mit riesigen Testteams auch zusammen, probieren mit vielen Prototypen und testen da wirklich mit vielen, vielen Daten, die mittlerweile da angesammelt werden. Das erklärt einen Großteil des Preises eines Laufschuhs. Natürlich ist es so, dass die Materialkosten eines Laufschuhs plus die Herstellungskosten eines Laufschuhs nicht den Preis widerspiegeln. Ne? Also das ist so das Beispiel, wo das wird manchmal so ein bisschen prononciert, dann behauptet, ein Laufschuh kostet, wenn man im Einkauf kauft, also meistens werden die ja in Asien hergestellt, Südostasien, dann kostet der $20-25.
So viel. Nein, ja, ich hätte wirklich gedacht, teilweise weniger.
Ja, teilweise kriegt man kriegt es tatsächlich auch für weniger, ja. Aber ein hochwertiger Laufschuh kostet so viel, ja. So, und jetzt ist die Range aber sehr groß und daher erklären sich dann auch die Unterschiede, also wie aufwendig ist der konzipiert und dann vor allen Dingen auch, welche Komponenten sind da drin. Tatsächlich sind die Schaumstoffkomponenten, die eingesetzt werden, mittlerweile auch sehr unterschiedlich teuer und das macht schon einen Unterschied aus. Plus, das wird gar nicht so viel thematisiert, aber die Fertigung der Obermaterialien, wie die hergestellt werden und was dort verwendet wird, macht auch einen großen Unterschied aus. Ne? Und dann noch eine Fußnote dazu, aber vielleicht kommen wir dazu noch bei einer anderen Frage. Je grüner das Produkt wird, desto stärker steigt der Preis.
Die Farbe spielt eine Rolle? Oh Gott, schlechte Scherze hier, mein Gott.
Und je blauer, je
aber roter. Aber Nachhaltigkeit, also die ganzen Materialien, recyceltes Polyester etc.?
Darum geht's gar nicht so, sondern es geht eher darum, sich von den petroleumbasierten Fertigungsstoffen und Materialien zu verabschieden. Die kann man fast mit gleicher Qualität produzieren, aber würde man einen komplett petroleumfreien Schuh produzieren, dann würde der wahrscheinlich so 500-600 Euro mindestens kosten. Mhm. Macht aber kein Hersteller, weil er sich nicht verkaufen ließe.
Das Einzige, was ich zum Thema Preis, weil ich weiß nicht, wie teuer ein Schuh ist, was bei der Herstellung wirklich an Kosten, was da alles anfällt. Ich gehe davon aus, Lizenzkosten für irgendwelche Mittelsohlenschäume oder so. Also bei Boost war es ja sehr prominent, Adidas und Boost von BASF entwickelt. Kann ich mir vorstellen, dass da die Lizenzkosten für das Material einfach relativ hoch waren. Aber das, was ich da mal mitbekommen habe, war, da habe ich mit einem Schuhentwickler von Hoka gesprochen und habe den Schuhentwickler sehr gelobt für die Außensohle des Hoka Mafate Speed 4, glaube ich. Es war eine Vibram-Außensohle. Beste Außensohle, die ich jemals an einem Trailschuh irgendwie erfahren durfte. Unglaublicher Grip in allen Bedingungen. Und ich habe ihn gefragt, warum packt ihr nicht unter jeden Schuh einfach diese Vibram-Außensohle? Und er meinte, ja, Vibram-Außensohlen kosten uns im Einkauf 10 Euro und die müssen wir halt auf den Schuh einfach aufschlagen. Und im Zweifel dann nicht nur 10 Euro, sondern mehr. Also pro Paar, wenn eine Vibram-Außensohle drunter ist, kostet das den Hersteller 10 Euro. Das ist schon ordentlich, ne? Also muss man halt alles mit einpreisen, dann solche im Zweifel auch Sohlen, Außensohlen-Lizenzen. Weil es ist einfach so, Vibram-Außensohlen sind großartig. Und so eine eigene Entwicklung kostet im Zweifel nur 2 Euro, 3 Euro oder weniger, keine Ahnung. Ja. Und das sparen sich die Hersteller dann im Zweifel.
Ist aber tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, was demonstriert, wie unterschiedlich die Preise dann einfach oder die Produkte eingepreist werden müssen von den Herstellern. Denn Spezialhersteller wie Vibram oder andere Gummilieferanten, die also die Gummis für die Außensohlen liefern, wie Michelin oder Conti, ist sehr weit verbreitet, auch im Laufschuhbereich Continental. Die machen halt nichts anderes, als diese Gummimischung zu entwickeln. Und da kommt es ja nicht nur auf den physischen Grip an, sondern eben auch auf die Materialkomponenten, wie die sich mit dem Untergrund verbinden und welche Mischung die haben, damit zum Beispiel so eine Vibram Light Grip, also mit der relativ geringen Aufsatzfläche, die sie auf nassem Untergrund dann haben, trotzdem guten Grip bieten. Und das ist tatsächlich dann hohe Wissenschaft.
So, jetzt müsst ihr einmal resetten. Jetzt kommt so ein bisschen weg. Wir bleiben beim Thema Laufschuhe, logisch.
Ach, das ist ja gut, weil das das Thema ist.
Ey, das macht mir richtig Spaß übrigens. Ne? Ich muss jetzt nur Fragen stellen, ich antworte.
Komm, mach hin.
Warum? Was hast du denn? Zeitdruck? Ah, du musst zum Training, richtig. Nächste interessante Frage. Warum hat mein Händler nur so eine begrenzte Auswahl an Laufschuhen? Ich glaube, da sind die Hersteller gemeint, die er anbieten kann.
Ah, ja, okay. Jetzt kennen wir den Händler nicht, aber tatsächlich haben die guten Laufschuhgeschäfte, ich würde mal sagen, im Schnitt also mindestens 5 verschiedene Marken.
Aber wie viele Hersteller gibt es? Über 40?
Ja, aber du kannst
nur
mit
5.
Ja, aber du kannst mit einem, also bei den guten Laufspezialisten, bei den guten Händlern, Laufsporthändlern, wo wir gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz ja wirklich mit gesegnet sind. Also es gibt sehr, sehr gute Laufläden, auch wenn sie nicht vielleicht gleich vor der Tür liegen, aber gerade in den Großstädten haben wir da ein paar sehr, sehr gute Adressen. Die haben meistens so 8 verschiedene Marken mindestens. Und damit würde ich mal behaupten, kann man 90% mindestens der Läuferbedürfnisse abdecken. Und 99% der Laufkilometer, die in Deutschland, Österreich, Schweiz gelaufen werden. Also sprich, um auf die Frage zurückzukommen, von den großen Laufschuhfirmen, das ist sind vielleicht so 7 bis 10, die decken eigentlich alles ab, was man so in Einsatzbereichen sich wünscht als normaler Läufer. Deswegen braucht es nicht mehr Marken.
Aber was ist Hintergrund, Urs? Vielleicht kannst du das aber doch nochmal sagen. Was ist Hintergrund, dass oft so einige der bekanntesten Laufschuhherstellermarken bei einem Händler dann doch nicht erhältlich sind?
Ich würde umgekehrt sagen. Also ein Laufspezialist, der hat auf jeden Fall 4 der 6 gut gehenden Marken wichtigsten Laufschuhmarken da. Tatsächlich, da kann man jetzt so ein bisschen streiten, aber tatsächlich sind manche Modelle relativ ähnlich und man kann sie bis auf eine relativ große Deckungsgleichheit dann eben auch austauschen.
Okay. Ja. Schließt so ein bisschen an Fachhandel an. Warum empfiehlt ihr immer den Besuch beim Fachhändler? Wenn ich ein Modell mag, kann ich es dann nicht einfach online immer wieder kaufen?
Ja, könnte man. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gar nichts dagegen, dass man da versucht, ein bisschen Geld zu sparen oder sich die Mühe zu sparen. Leider ist es aber so, dass häufig die Hersteller auch die Produkte von Auflage zu Auflage ein bisschen ändern. Wenn man weiß, dass das nicht der Fall ist, ist es gar kein Problem. Kann man sich das Ding auch online bestellen und hat dann womöglich sogar auch Geld gespart oder so. Aber tatsächlich haben wir das jetzt gerade in den letzten Testdurchgängen, 3, 4 Testdurchgängen, immer wieder gemerkt, dass einmal sogar in der Modellnachfolge die Modelle nicht gleich sind, aber auch, dass bei einer Marke die verschiedenen Modelle aus dem Trainingsbereich zum Beispiel nicht miteinander in der Passform vergleichbar sind. Ne? Also mal ein ganz populäres Beispiel zu nennen, Adidas Ultra Boost Serie gegen Adidas Supernova Serie. Ne? Also gleiche Größen, aber sitzen unterschiedlich am Fuß. Also das spricht, da wird nicht die gleiche Leistenform verwendet und für das Tooling, also wie der Schuh hergestellt wird, werden auch nicht die gleichen Geräte genommen. Deswegen sitzen die Schuhe nicht gleich. Ne? Also will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber nochmal der Punkt, wenn man weiß, wie der Schuh sitzt, ist gar nichts dagegen einzuwenden, aber ansonsten ist halt der große Vorteil von einem Besuch beim Fachhändler, dass man da die Schuhe einfach dann vergleichend probieren kann und auch da ist ja so ein Ratschlag, den wir immer geben, dass man möglichst seinen Lieblingsschuh mitnimmt zur Anprobe und dann den neuen Schuh dagegen vergleicht. Ne, passt das tatsächlich im doppelten oder im wörtlichen Sinne auch gemeint? Passt der Schuh wirklich richtig gut? Und was ist anders? Ne? Oder merke ich irgendwas, was mich stört bei dem neuen Modell? Oder wahrscheinlich sogar eher besser ist. Ne? Also das bietet dann die große Chance, da eben auch was zu entdecken. Und auch da nochmal der Rat, den wir immer geben bei Läufern, die sowieso regelmäßig laufen, Läuferinnen oder Läufer, die Anzahl der Schuhe, daran sollte nicht gespart sein. Also wir haben ja immer so die Grundregel mal entwickelt, die wir seit Jahren so propagieren. Die Anzahl der Schuhe sollte den Tagen pro Woche, an denen man läuft, mindestens entsprechen. Also wenn ich an 5 Tagen laufe, sollte ich auch mindestens 5 Paar Laufschuhe besitzen, damit wir eine unterschiedliche Biomechanik haben, damit sich der Fuß nicht an ein Fußbett gewöhnt, sondern dass man den Fuß auch immer wieder ein bisschen anders belastet.
Wenn man bei Urs ins Büro schaut, müsste Urs, glaube ich, an 100 Tagen in der Woche laufen.
Mindestens.
Das wird schwierig. Mindestens. Lauf mal an 100 Tagen in der Woche.
Ja, man soll ja mal wechseln. Ne?
Schließt aber die nächste Frage so ein bisschen an. Auch ein Klassiker. Wie lange kann ich einen Laufschuh laufen? Dazu dann die Frage, woran erkenne ich, dass ich einen neuen Laufschuh brauche? Mhm. Und dann fand ich noch eine, das war aber nur eine Frage, gebt doch mal bitte Tipps, wie man Abnutzungen des Schuhs selber beheben kann. Welcher Kleber ist für die Außensohle geeignet? Ja. Welches Garn für Risse im Obermaterial?
Ja, schön. Ist tatsächlich ein ganz aktuelles Thema.
Also weil, wie lange kann ich einen Schuh laufen? Ja. Woran erkenne ich, dass ein Schuh abgenutzt ist?
Ja, fangen wir da mal an, weil das ist eigentlich ein schönes Thema, weil die Laufschuhe und die Laufschuhhersteller momentan gerade in so einem Trend sind, dass sie auf dieses Thema wieder achten. Das Thema wurde jahrelang vernachlässigt. Ne? Also als es uns wirtschaftlich gut ging, die Leute viele Schuhe gekauft haben und auch gar nicht so sehr darauf geachtet haben.
Und das Klima noch kein Problem
das Klima zu sein so, schien. Genau, das war irgendwie nur ein Gespinst oder so. Da hat man da nicht so drauf geachtet, hat sich einfach neue Schuhe gekauft, wenn man dachte, die alten sind nicht mehr so gut. Jetzt achtet man wieder mehr drauf. Vor allen Dingen achten die Hersteller auch wieder mehr drauf. Und die Haltbarkeit verlängert sich tatsächlich auch durch eine Qualitätssteigerung der Komponenten bei den Schuhen. Also das ist natürlich die Außensohle. Da bei der Außensohle angefangen, da ist es am leichtesten zu erkennen. Aber es ist gar nicht häufig so der wunde Punkt, sondern tatsächlich ist es derzeit so, dass häufig die Obermaterialien verschleißen, aufribbeln, dass es da so Stellen gibt, die aufscheuern regelrecht oder im Zehenbereich sogar reißen. Also das ist. Und dann gleich zu der nächsten Frage, das zu reparieren empfehlen wir eher nicht. Es ist zwar ärgerlich, wenn ein teurer Schuh da kaputt geht, manchmal sind die Hersteller und Händler da kulant, zeigen sich kulant und ersetzen das dann, wenn es ein bekannter Fehler ist. Aber ansonsten würde ich da eher beim Kauf darauf achten, dass man da, wenn man weiß, dass man den Schuh an einer bestimmten Stelle besonders beansprucht, dass man da ein Modell wählt, was dem entgegenhält. Ne? Und wie gesagt, die positive Nachricht ist, dass tatsächlich das Qualitätsniveau in den letzten 2-3 Jahren gestiegen ist, bis auf Ausnahmen abgesehen, aber so die Erfahrungen zeigen, dass die Obermaterialien wirklich ganz gut sind und die Außenmaterialien auch. Und das Herzstück des Schuhs, die Mittelsohle, die Komponenten halten tatsächlich bei Trainingsschuhen, würde ich jetzt mal pauschal sagen, mindestens 500, eher 800 Kilometer. Aber wir geben da bewusst keine allgemeinen Angaben, weil jede Läuferin, jeder Läufer beansprucht den Schuh unterschiedlich. Und das ist, Henning hat das eben verglichen mit dem Auto. Und das ist so der Vergleich, den wir seit Jahren eigentlich auch machen. Also wie du einen Autoreifen zum Beispiel behandelst. Also fährst du mit 80 durch eine Kurve oder mit 55, macht ganz viel aus beim Verschleiß oder ist beim Fahrrad genauso. Machst du einen Kavalierstart oder nicht, macht einen Riesenunterschied für den Verschleiß. Und das ist beim Laufen eben auch so. Also eine Laufschuhsohle wird von einem 0,1 Tonner, also von einem 100 Kilogramm schweren Läufer, anders beansprucht als von einem 50 Kilogramm.
Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, du hast es vorhin gesagt, dass man den alten Laufschuh mit zum Laufschuhkauf nehmen sollte. Da kann man das dann auch im Zweifel mit beheben, indem man dann ein Modell wählt, was die Außengummierung oder die Gummierung der Außensohle angeht. Da, wo man den Schuh besonders stark abgenutzt hat, vielleicht ein bisschen verstärkt ist. Ich kenne ein paar Leute, die laufen Vorfuß, Mittelfuß und haben wirklich außen mit der Kante, wo sie zuerst den Boden berühren, wirklich so eine so ein Schleifding, wo nach wirklich 100 Kilometern die Außensohle, wenn denn eine überhaupt unter dem Schuh ist, weggerubbelt ist. Und da würde dann ein Schuh, der da ein bisschen höhere Robustheit bietet, eben deutlich länger halten. Vielleicht sollte man dann auf solche Kleinigkeiten achten. Laufschuh reparieren würde ich jetzt, glaube ich auch nicht unbedingt.
So, dann Hand aufs Herz.
Nationalhymne?
Laufschuhe, so. Tust du deine Laufschuhe ab und zu in die Waschmaschine, Henning,
oder nicht? Tust du waschen?
Komm, also das weiß man doch. Tust du es oder tust du es
nicht? Nein. Mein Trick ist ja, wenn ich sehr verschlammte Trailschuhe vor allen Dingen habe, ich bin ja leidenschaftlicher Trailläufer, dann gehe ich mit den Schuhen direkt unter die Dusche. Dann zack, unter die Dusche und dann sind die einigermaßen sauber, wenn der Dreck erst gar nicht trocknet. Das ist übrigens auch ein Tipp für die Haltbarkeit. Also wenn sehr viel Schlamm, Dreck im Obermaterial ist und man lässt den Schlamm trocknen und läuft den Schuh dann wieder, dann hat man diese Dreckpartikel im Obermaterial, die dann wie Schleifpapier wirken.
Also Empfehlung sogar, mit den Schuhen unter
die Dusche zu gehen. Tatsächlich die Schuhe sauber halten und darauf achten, dass eben kein Dreck im Obermaterial sitzt. Oder Salz im Winter ist wahrscheinlich auch nicht so förderlich, kann ich mir schon vorstellen, dass das für die Haltbarkeit förderlich ist. Was die Waschmaschine angeht, wäre ich vorsichtig, was die Chemikalien des Waschmittels angeht, in Bezug auf Kleber im Obermaterial, in der Außensohle und auch die Zusammensetzung der Zwischensohle. Aber da weiß Urs sicherlich besser Bescheid als ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche Chemikalien im Waschmittel da nicht unbedingt förderlich sind für die Schuhe.
Vor allen Dingen natürlich auch die Temperatur, wenn du
stimmt, schön mit 60 Grad.
Aber Urs, tust du deine?
Nein. Also ich mache es auch tatsächlich klassisch, aber ich habe das Glück oder den Vorteil, ich habe so eine Regentonne vor der Haustür und ich mache es aber tatsächlich so, wenn ich jetzt aus dem Wald komme.
So Kaltwasser, also du gehst komplett rein.
Regenwasser und entweder stelle ich tatsächlich den Schuh mich mit dem Schuh in so ein Regenbassin und ich schrubb den dann, aber ich mache das mechanisch, mit kaltem Wasser dann gleich ab.
Eisbaden.
Ich ziehe ein paar Adiletten an, dann nehme ich den Schuh aber so noch vor dem Duschen und dann schrubbe ich tatsächlich den Dreck ab und mache den Schuh sauber.
Okay.
Denn genau wie Henning sagt, also das Schlimmste ist, wenn das ist wie Sand im Getriebe, ne? Also wenn da Dreck im Schuh ist.
Schon wieder ein Autobeispiel, mein Gott.
Sand im Getriebe, ja. Nee, das hat auch ästhetische Gründe, aber müsste man am besten so gleich mechanisch raus.
Ein Leser hatte geschrieben, juhu, ich weiß gar nicht mehr, ob Cumulus oder Nimbus, ich habe es hier nicht aufgeschrieben. Mein Nimbus, sage ich jetzt mal, er hatte Jubiläum, er war zum 50. Mal in der Waschmaschine und er sieht noch aus wie neu und läuft sich auch noch wie neu, hatte er geschrieben.
Ich glaube, es geht auch. Dann. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm. Die Kleber heute sind besser als früher und lösen sich nicht bei 40 Grad auf. Ja, wahrscheinlich geht's.
Ja, also mit im Kaltwaschgang, ne, und Schnürsenkel rausnehmen und entsprechendes Sportwaschmittel und natürlich, also wie bei Bekleidung auch, goldene Regel, niemals Weichspüler, ne, also der bindet dann sonst die Feuchtigkeit oder wenn der Schuh dann nass wird, wird die Feuchtigkeit gebunden. Also gehen tut das schon. Also das ist, früher hat man das auch nicht gemacht, weil die Materialien unterschiedlich auf die Wassereinwirkung reagiert haben und sich das Obermaterial dann verändert hat. Das eigentlich sollten die Materialien das von der Hitze und vom Wasser sowieso aushalten. Ne? Das ist gar nicht so das Problem. Aber natürlich auch versteht sich von selbst kein Schleudergang. Ne? Also der mechanische Abrieb muss dabei gering gehalten werden. Ne?
So, jetzt kommen wir zu den spezielleren Fragen. Reingelaufen sind. Ich sag mal so die einfachste zunächst vorweg. Welche Laufschuhe trägt die Redaktion? Klammer auf Henning Urs.
Das ist ja ein Zufall, dass wir hier sitzen.
Ja, deswegen kamen wir überhaupt darauf, diesen Podcast zu machen, ihr Lieben. Welche Laufschuhe trägt die Redaktion?
Also nicht in der Redaktion, sondern welche Laufschuhe tragen wir?
Ja. Ich vermute beim Laufen. Ja.
Henning, willst du anfangen?
Ja, also
Henning ist ganz rot geworden.
Nee, die erste Antwort ist natürlich all die Schuhe, die Urs
hat. Ja, also, überhaupt nichts. Ja. Sie werden mit dem hohen Absatz nicht so gut
geeignet. Ich trage tatsächlich ja Laufschuhe tatsächlich nur beim Laufen, nicht im Alltag. Ich habe irgendwie was gegen Laufschuhe im Alltag, weiß nicht, war schon immer so. Beim Laufen, wie gesagt, wir testen ja ganz, ganz viele Schuhe und probieren uns da durch. Deswegen gibt es eigentlich selten eine Woche, wo ich nicht zwei Paar neue Laufschuhe gelaufen bin. Es kommt dann oft vor, dass ich sie wirklich nach einem Mal nicht wieder trage, einfach weil ich dann doch irgendwelche Probleme mit dem Obermaterial hatte, weil mir das Laufgefühl nicht zusagte. Das schreibe ich dann in meinen Testbogen, gebe das an Urs und dann ist der Schuh für mich durch. So, das heißt aber nicht, dass das ein schlechter Schuh war, sondern dass es ein Schuh war, der mir nicht zusagte, was Passform anging, was Laufgefühl anging. Ansonsten mag ich sehr, sehr viele Schuhe der letzten Jahre sehr, weil sich einfach sehr viel getan hat, was Komfort, was Dynamik, was Passform angeht. Also es gibt eigentlich gar keine wirklich schlechten Schuhe mehr. Also Schuhe, die man, wo man per se sagt, nee, die funktionieren gar nicht. So im Trail-Bereich fallen mir da von dem einen oder anderen Hersteller so ein paar Modelle ein, weil das dann einfach fast noch Wanderschuhe sind, die einfach sehr steif sind, festes Obermaterial, die einfach nicht wirklich zum Laufen für mich zumindest geeignet sind. Aber von den ganzen Straßenmodellen, da gibt's wenig, wo ich sage, nee, das funktioniert nicht. Aber ich habe trotzdem so ein paar Lieblingsschuhe, die ich auch nach einem halben Jahr oder einem Jahr immer wieder noch anziehe, wo ich sie auch noch anziehe, obwohl längst das Nachfolgemodell da ist. Und das sind dann einfach Schuhe, die mir Spaß machen, die ja weichgedämpft sind, hohe Reaktivität in der Regel haben. Das ist so das, worauf ich irgendwie stehe. Das war früher noch anders. Früher waren so direkte Schuhe. Das, was ich gut fand heute, ist es eben diese Mischung aus Dämpfung und Reaktivität, wo man schnell und langsam mitlaufen kann, kurz und lang, also so ein diese eierlegende Wollmilchsau, sage ich mal. Ein Schuh, mit dem man auch ein Rennen machen könnte oder aber auch wirklich den Dauerlauf um die Alster. Wäre jetzt zum Beispiel so ein Essex Super Blast 2 zu nennen oder auch ein Essex Nova Blast, ein hervorragender Schuh oder ein New Balance 1080, finde ich auch, kann man fast alles mitmachen. Ist bequem, ist reaktiv, ist, ja, kann man schnell, kann man langsam mit. Das sind so die Schuhe, die ich richtig gut finde. Und ganz wichtig ist halt der Komfort. Also wenn es irgendwo am Obermaterial drückt, aber das ist dann auch sehr von der Passform abhängig. Ich habe sehr schmale Füße und habe gern mal Schuhe, oder es kommt schnell vor, dass ich Fersenschlupf habe. Ja, das ist dann einfach, wenn ich das mit der Schnürung nicht in den Griff bekomme, wieso sollte ich den Schuh dann 2-3 Mal laufen und mir irgendwie die Ferse wund reiben? Da habe ich keine Lust zu und dann, genau, ist das kein Schuh für mich. Aber das ist heute sehr, sehr selten der Fall. Das war früher häufiger der Fall.
Mhm. Urs, welchen Laufschuh trägst du?
Also ich laufe immer die Schuhe gern, die mir keine Aufgabe stellen, sondern Schuhe, der einfach meinem Laufverhalten entspricht und der meinen Laufstil gut mitmacht. Und das sind meistens sehr einfach konstruierte Schuhe, gar nicht so hochkomplizierte, aufgemotzte Schuhe, sondern das mochte ich aber übrigens schon immer. Also auch in den Zeiten, wo ich schneller gelaufen bin oder so, dass so ein Schuh, der simpel konstruiert ist und einfach gut funktioniert, mit meinem Fuß harmoniert und meinem Bewegungsablauf harmoniert. Und ich finde das völlig richtig, was Henning sagt. Also das ist heute tatsächlich viel, viel einfacher geworden, weil es gibt kaum noch wirklich richtigen Ausschuss. Also Schuhe, die nicht funktionieren, ich meine, die stellen wir ja eh nicht vor und würden die auch nicht vorstellen, die gibt's kaum noch, ne? Sondern es ist jetzt alles in einer relativ engen Mitte. Und aber das betrifft eben tatsächlich heute auch sehr viele Trainingsmodelle. Also die Henning eben schon genannt hat, also auch so viele Supertrainer, von denen wir jetzt im letzten Herbsttest, den wir jetzt auch gerade online stellen, viele vorstellen. Also Schuhe, die sehr leicht sind, so um die 250 bis maximal 300 Gramm wiegen, trotzdem sehr gut gedämpft sind. Also ein tolles Laufgefühl bieten bei ruhigem Trainingstempo, aber genauso bei flotterem Tempo. Und das geht aber tatsächlich mittlerweile auch bei der Klasse, du sagtest eben den New Balance 1080, aber das ist eben auch ein Adidas Supernova Prima oder ein Cumulus von Essex also selbst ein Brooks Ghost mittlerweile, ne, der ist also so bequem und super gedämpft, oder Brooks Ghost Max, lässt sich aber trotzdem schnell laufen. Und ich variiere dann immer gerne nochmal mit Modellen, die das nochmal ein bisschen ergänzen oder ein anderes Laufgefühl geben, wie im flachen Modell von Joe Nimble, mit einer Sprengung, die eben fast bei 0 ist oder bei 0 mm oder eben auch ein Ultra-Schuh aus der Forward-Serie mit 4 mm Sprengung. Kann aber sogar dann auch mal einer sein, der ein ganz anderes Konzept fährt wie ein True Motion. Habe ich auch immer mal dabei, laufe ich dann auch mal gerne. Ich bin da so tatsächlich, laufe ich so oder entspreche da der Philosophie, was wir eben gesagt haben. Also ich wechsle tatsächlich immer sehr, sehr gerne die Schuhe. Hängt auch damit zusammen, wenn wir hier mittags laufen in der Redaktion, sind, ich würde mal sagen, ja, 90% auf Asphalt oder auf festem Boden, selbst wenn wir hier im Volkspark laufen. Aber gerade wenn wir, also ich laufe ja gerne zur Elbe runter am Elbufer, da ist fast alles asphaltiert. Da nehme ich dann gerne die festeren Schuhe. Wenn ich privat am Wochenende laufe, bin ich viel so in der Heide in Harburger Bergen unterwegs und da ist dann sowas Trailigeres auch angesagt. Ne? Da habe ich mittlerweile auch für mich entdeckt, diese wirklich komfortablen Trailschuhe, wo da auch North Face mit dazu kommt, aber auch jetzt ein Normal dazu kommt oder andere Hersteller, selbst die Lova-Modelle, wenn es jetzt ein bisschen sandiger wird oder so, funktionieren da astrein. Also ich wechsle da natürlich gerne immer. Ne? Also das ist aber die Frage, weil Henning das eben auch so sagte, natürlich versuchen wir immer, möglichst viele Testeindrücke zu kriegen. Deswegen ist es eigentlich selten so, dass ich dann so frei wähle.
Hier muss ich kurz reingrätschen und darauf hinweisen, dass wir ja seit Jahrzehnten die Laufschuhwahl des Jahres bei Runner's World durchführen und die steht gerade wieder an. Shame on me, ich habe jetzt die Internetpräsenz, die Adresse nicht hier. Die werden
soll
sie vielleicht in der im Nachgang würdest du sie vielleicht nennen.
Ich suche sie jetzt schnell raus und dann packen wir sie aber auch noch in die Shownotes
rein. Und da könnt ihr nämlich teilnehmen an dieser Wahl und eure Präferenzen beim Thema Laufschuhe uns mitteilen. Und außerdem könnt ihr nebenbei, Urs zeigt hier mir die erhobenen 5 Finger, 5.000 Euro gewinnen.
Wir dürfen nicht mitmachen, leider.
Wir dürfen nicht mitmachen und das ist jetzt überhaupt keine Werbung, sondern einfach nur doch Werbung für unsere eigene Laufschuhwahl des Jahres, an der immerhin Jahr für Jahr um die 10.000 Läuferinnen und Läufer teilnehmen. Ah, gut, dass ich da noch dran gedacht habe.
Grade. Aber ja, nee, tatsächlich jetzt. Weil es da auch dieses große Interesse an dem Thema zeigt. Ne? Also ja. Tatsächlich, du sagst es ja gerade, letztes Jahr über 9.000, eine Steigerung nochmal gegenüber dem Vorjahr, über 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Laufschuhwahl des Jahres. Ja. Und dieses große Interesse an dem Thema. Und tatsächlich muss ich auch sagen, was mich immer wieder begeistert, die Fachkenntnis der Leserinnen und Leser über die Laufschuhe, die begeistert mich jedes Mal, die man daraus ablesen kann, gerade wenn wir das über die Jahre vergleichen. Die Leserinnen und Leser merken wirklich die Unterschiede in den Modellen. Wenn Modell schlechter wird oder besser wird, das können wir bei der Leserwahl abbilden oder herauskristallisieren. Ne? Und das fasziniert mich.
Ja, auch Informationen zur Leserwahl in unserem aktuellen Heft, was man jetzt im Handel erhält, in jedem gut sortierten Zeitschriftenladen, Runner's World, einmal reingucken. Da gibt's auch noch Informationen zu dieser Laufschuhwahl.
Halt dich fest, wie die jetzt, URL ist.
Jetzt kommt's.
runnersworld.de/Laufschuhwahl.
Richtig.
Nein, das da ist ja genial. Da wären wir nicht drauf gekommen. Da wären wir nicht drauf gekommen. Sehr gut. Ne?
Dankeschön.
Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe.
So, lass uns hier, ich muss noch, es gibt noch Fragen,
um die ihr euch nicht drücken dürft. Satz noch ergänzen zur Laufschuhwahl, weil tatsächlich, also wir müssen ja, haben immer viel Arbeit, die richtigen Modelle daraus zu wählen oder von den Herstellern empfohlen zu kriegen. Aber die Modelle, die dort abgebildet sind, etwas mehr als 120 in 5 Kategorien, geben einen sehr repräsentativen Überblick über die aktuellen Laufschuhmodelle, die im Markt sind.
Und trotzdem kriegen wir immer wieder Mails, warum ist der und der Schuh nicht drin? Gut, können halt nicht alle mit aufführen.
So,
40 Hersteller.
Daran schließt sich die Frage an, ich weiß, die liebt ihr. Was ist der beste Laufschuh, den es gibt? Und es gibt dazu noch die Frage, was ist der beste Laufschuh aller Zeiten? Das sind jetzt tatsächlich echte Leserinnen und Leserfragen.
Ja, pass mal auf, die Frage drehen wir mal um. Welches war denn dein Lieblingslaufschuh?
Es geht hier.
Weißt du noch den Schuh, mit dem du Bestzeit gelaufen bist, Martin?
Ja. Gab es da schon Schuhe?
Ja.
Waren die da schon erfunden?
Ist der nicht barfuß gelaufen?
Ja, schon, oder?
Doch, ich glaube.
Ah, ich glaube, ja.
Nein.
Martin war
ja gesponsert.
Genau. Sagen wir jetzt nicht. Was ist der beste Laufschuh, den es gibt? Komm, jetzt drückt euch nicht da drum. Kann man das überhaupt beantworten? Sag mal nein.
Nein.
Der beste Laufschuh aller Zeiten wird hier gefragt.
Nee, also es gibt halt so ein paar Modelle, die einem irgendwie im Kopf geblieben sind, wo man so denkt, schade, dass es...
Wird übrigens häufig gefragt.
Genau, ne? Schade, also, dass es den nicht mehr gibt oder dass der Nachfolger sich verändert hat oder dass ich den kaputt gelaufen habe. Ja, es war bei mir so ein Saucony Endorphin Speed, so die erste Version, den fand ich großartig. Das war so ein Schuh, wie ich auch vorhin gesagt habe, mit dem kommt man alles machen. Ich habe in dem meine langen Dauerläufe vorm Marathon gemacht. Ich habe mit dem auf der Bahn meine schnellen Intervalle gemacht. Ich habe sogar überlegt, ob ich ihn im Wettkampf trage, einfach weil ich ihn so gut fand. Der war bequem, der war schnell, der war komfortabel.
Es gab den DS-Trainer von Asics, sicherlich auch einer. Mhm. Der einerseits ein bisschen revolutionär war, andererseits dann auch wirklich durchgängig laufbar für ganz, ganz viele Laufinteressen war und so. Ja. Aber ich glaube, man kann es tatsächlich.
Schwierig.
Ich wollte es jetzt eigentlich, dass ihr so stöhnt oder schreit oder so. So eine Frage und.
Nee, es ist ja eine gute Frage, weil man auch immer, glaube ich, für die jeweilige Phase, in der man gerade so ist, über die letzten Monate kann man zurückdenken und einmal sagen, ja, da hatte ich schon so das Lieblingsmodell, was ich am liebsten getragen habe.
Ja, na klar.
Ne, also im Sommer auf Trails kann ich jetzt schon zwei Modelle nennen, die ich immer getragen habe, obwohl ich 10, 20 andere Paar da stehen hatte, die ich testen musste. Und dann habe ich aber für meinen langen Lauf dann gesagt, na nee, ich gehe kein Risiko ein, den Schuh finde ich so gut, den laufe ich jetzt.
Und ich gebe dir jetzt mal die langweilige, sachliche Antwort auf die Frage, weil ich stöhne immer oder verdrehe die Augen, wenn ich eine Laufgruppe sehe und von 10 Läuferinnen und Läufern haben da 8 den gleichen Schuh an. Mhm. Dann denke ich immer, oh nein, das geht gar nicht. Ne? Weil,
hat der Laufkreisleiter ganze Arbeit gelassen.
Ne, ganze Arbeit, weil der sagt dann, das ist der Megaschuh, ne, den müsst ihr alle laufen. Ne? Und dann haben garantiert von diesen 8 haben 6 von denen mindestens den falschen Schuh am Fuß. Ne? Das geht nämlich gar nicht. Also der individuell ist jetzt die doofe Antwort, aber tatsächlich irgendwie ist da was dran. Der richtige oder der beste Laufschuh ist immer nur der Schuh, der für dich am besten ist.
Ja. Ne? Okay. Gut, ich habe tatsächlich noch jede Menge Fragen, aber ich würde sagen, wir bringen es so ein bisschen zum Abschluss. Und eine gute Abschlussfrage ist die von einer Leserin. Erst gab es den Barfuß-Hype. Dann gibt es jetzt den Superschaum-Carbon-Hype. Was wird der nächste Trend sein? Was sagt ihr Experten?
Tolle Frage. Weil tatsächlich dieser Superschaum- und Carbon-Hype,
den haben wir aktuell, ja.
Den haben wir aktuell, aber wir sehen.
Der sorgt für Weltrekorde.
Der sorgt für Weltrekorde, aber das ist ganz wichtig. Wir sind bei Carbon-Schuhen mindestens bei Punkt 2.0. Also bei Carbon-Schuhen haben wir mittlerweile die 4., 5., 6. Generation teilweise. Die Carbon-Schuhe, die wir jetzt aktuell testen oder die jetzt in Geschäften sind, sind ganz andere Schuhe als die Carbon-Schuhe von vor 5, 6 oder 7 Jahren. Wirklich. Das Tolle ist am Carbon-Trend, der ist, wir haben das mal gesagt, demokratisiert. Es gibt jetzt viel mehr Carbon-Modelle, die eben auch für die breite Läuferschicht geeignet sind, wirklich gut geeignet sind auch. Also das hat sich stark geändert. Und auch dieser Superfoam-Aspekt, also dass Schuhe jetzt so super stark gedämpft sind. Ich habe den Eindruck, das geht gerade schon wieder so ein bisschen zurück, weil die Hersteller haben es ein bisschen übertrieben. Wir haben einige Modelle auch, bei denen wir das so in den Laufschuhtests jetzt auch, also gerade online in Videos auch stark immer betont haben, die also in der Dämpfung im Schnitt wieder nicht mehr ganz so soft sind wie das Vorgängermodell. Da gibt es einige Beispiele dafür. Das heißt, da schlägt das Pendel oder findet man jetzt ein gesünderes Maß, eine gesündere Norm. Deswegen, ich glaube, das ist dann jetzt nicht ein neuer Trend, aber da normalisiert sich so. Dieses starke Ausschlagen des Pendels mit dem super soft gedämpften Schuhen, das geht zum Glück gerade wieder so ein bisschen in die Mitte zurück. Und dann sehen wir tatsächlich auch die Weiterentwicklung dieser Superschäume in den Mittelsohlen, gerade bei den Carbon-Schuhen, die eben jetzt laufbarer geworden sind. Ne? Also es ist nicht mehr so, wir sagen auch immer gerne, die Schuhe sind nicht mehr so kapriziös, sondern sie sind für jeder Mann, jeder Frau laufbar und gut geeignet. Das sind für mich so die sehr positiven Veränderungen, die es gerade gibt. Plus einen Zusatz noch, es tut sich auch, oder es hat sich in den letzten 2 Jahren, und es tut sich auch gerade sehr viel bei der Qualität und bei der Auswahl der Obermaterialien. Da haben wir neue Fertigungstechnologien und auch solche, die viel besser die Anatomie des Fußes berücksichtigen.
Ja, ich glaube auch, dass es in Richtung Schuhe gehen wird, die alles Mögliche abdecken. Also dieser eine Schuh für alle Einsatzzwecke, weil die modernen Materialien es einfach ermöglichen, einen sehr leichten, trotzdem gut gedämpften, komfortablen Schuh herzustellen. Und das sieht man ja bei vielen Herstellern. Also jetzt gibt's ein paar neue Modelle, wo wir uns dann auch fragen, ja, okay, welche Lücke soll der schließen in dem Portfolio? Und dann zieht man ihn an und merkt so, okay, alles klar, das ist genau die Lücke zwischen dem sehr, sehr maximal gedämpften Schuh und dem sehr, sehr schnellen Rennschuh. Und dazwischen ist dann dieser Schuh, der einfach ja beide Welten gut miteinander vereint.
Ich habe eigentlich so zwei Wünsche oder zwei Träume. Zwei Dinge erwarte ich eigentlich. Das eine ist, das hatten wir eben so ein bisschen angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit. Das wird von den Herstellern jetzt nicht nur propagiert, sondern tatsächlich von einigen auch ernst genommen, witzigerweise oder interessanterweise angeschoben von so Startups oder von sehr kleinen Laufschuhherstellern, die zeigen, dass es geht und Nachhaltigkeit zum Beispiel sich auch dadurch zeigt, dass die nur Europa-Teile produzieren lassen oder ganze Produktionsketten in Europa erledigen, zumindest aber die Schuhe hier entwickeln. Das ist das eine. Und das andere, worauf ich eigentlich schon länger warte, ist, wir haben in immer mehr guten Laufschuhadressen haben wir diese Fußscanner, wo man sich also reinstellt und der Fuß gescannt wird. Man hat also ein sehr schönes 3D-Abbild des Schuhs, kann alle Maße des individuellen Fußes festlegen. Und tatsächlich gibt es seit Jahren auch schon die Fabrikationsmöglichkeiten und auch die werden gerade überall ausgeweitet, wo man dann eben einen Schuh individualisieren könnte. Und ich glaube, da sind wir auch kurz vor der Schwelle. Das wird bald passieren, dass man also die Daten, die man dann also mit dem Scanner gewinnt, so nutzen kann, dass man die dann für ein individuelles Produkt aufbereiten kann.
Glaube ich nicht dran.
Wird zu teuer.
Schön. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, davon sind wir noch ganz weit entfernt. Weil die technischen Möglichkeiten sind ja da, aber ich glaube, die Kosten sind einfach so immens. Also trotz 3D-Druck und Easy-Scan hier, also boah, ich weiß es nicht.
Das werden wir jetzt gleich beim Lauf diskutieren. Ah nee, du gehst ja alleine laufen, stimmt.
Ich gehe heute gar nicht laufen, ich bin gestern Marathon gelaufen.
Aber du gehst für deine Laufgruppe.
Genau, ich lasse heute laufen.
Lässt heute Training. Laufen. Okay. Ja, danke euch beiden. Vielen Dank für die Expertise. Sicherlich gibt es noch viele, viele weitere Fragen zum Thema Laufschuhe. Wer da draußen solche hat, stellt die gerne an laserservice@runnersworld.de. Wir versuchen sie zu beantworten, eventuell in einem nächsten Laufschuh-Podcast. Ansonsten ja noch einmal der Hinweis auf unsere Laufschuhwahl des Jahres und ja, auf ein neues.
Und natürlich kann man immer auch Fragen stellen. Ne? Wir freuen uns, also du hast ja jetzt hier ein Exzerpt der Fragen uns vorgelegt und wir lernen dadurch immer weiter, ne? Oder beschäftigen uns dann auch mit der Beantwortung der Fragen und das bringt uns alle dann einen Schritt vorwärts.
Jawohl. Danke.
Tschüss.
Vielen Dank.
Ciao. So, das war Folge 158 des Runner's World Podcasts. Wir hoffen sehr, zumindest einige eurer Fragen beantwortet zu haben. Falls nicht, schreibt uns gerne eine E-Mail an laserservice@runnersworld.de. Neue Laufschuhempfehlungen als Video findet ihr jeden Dienstag auf unserer Website und auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn ihr an unserer Laufschuhwahl des Jahres teilnehmen möchtet und 5.000 Euro gewinnen möchtet, dann schaut mal auf runnersworld.de/Laufschuhwahl vorbei. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zur nächsten Episode.